Dann begrüße ich heute im Live eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die sich mit ihrem Tun dafür einsetzt, unseren Blick auf die Beziehung zwischen Mensch und Natur radikal, also back to the roots, zu verändern. Ihr Ansatz ist herausfordernd, denn wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann reden wir in allererster Linie über uns selbst. Alina Schlutter ist tief in die Tiefenökologie eingetaucht. Sie gibt Seminare, hostet einen Podcast und lebt auf einem Permakulturbauernhof. Und im Verlauf dieses Gespräches werden wir der zentralen Frage auf den Grund gehen, wie kann die Tiefenökologie unser tägliches Leben und unsere Beziehung zur Natur beeinflussen? Aber bevor wir dazu kommen, Alina, schön, dass du am Start bist. Hast du Lust, noch was zur Anmoderation zu ergänzen?
Ja, wow, voll die Fülle ist da, merke ich so, wow. Und also es war alles wahr und ich merke so, oh ja, ja, krass, dass es so ist irgendwie. Und ja, vielleicht gehen wir da auch noch ein, aber krass, dass ich da bin, wo ich jetzt bin und dass wir jetzt auch reden, ist ganz spannend, weil ich Tiefenökologie erst mal auf dem Humusfestival selber kennengelernt habe und jetzt so, das so krass in meinem Leben ist, hätte ich damals ja auch nicht gedacht. Ja, spannend. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja.
Sag doch mal, in unserer modernen Welt von Fast Fashion, Fast Food und Fast TikTok Videos, wo jeder nach dem fasten Glück sucht, warum sollte man sich überhaupt mit Tiefenökologie befassen? Und was ist das überhaupt? Also wie würdest du Tiefenökologie jemandem erklären, die oder der da noch nie von gehört hat?
Ja, voll. Ich versuche das mal zu entschlüsseln, dieses kryptische Wort, wo man erstmal natürlich so gar nicht weiß, in welche Richtung geht das jetzt. Ich fange jetzt mal von einer Seite an. Man könnte es von unterschiedlichen Seiten erklären. Also der, finde ich, der höchste Sinn und Zweck von dieser Arbeit der Tiefenökologie ist, handlungsfähig zu sein und zu bleiben für den sozialökologischen Wandel angesichts von Krisen, also von ökologischen, sozialen Herausforderungen. Und so eine abgespeckte Version, warum das Tiefenökologie heißt, ist praktisch, es hat viel mit unserem Weltbild auch zu tun, dass oft wir so, ja, wir sind so die Menschen und das ist halt so die Ökologie und das ist so die Natur und wir sind irgendwie anders als alles andere auf dieser Welt. Und die Tiefenökologie beschreibt halt so, nee, wir sind Teil dieser Ökologie. Der Mensch ist Natur. Der Mensch ist Teil der Natur. Und das ist so an sich erstmal eine Philosophie und da steckt viel dahinter, auch von einer Systemtheorie und also auch ganz wissenschaftlich fundiert. Ne? Es ist jetzt nicht so ein abgespaceder Spiritualität, wo man sich in 5D-Welten begibt oder so, sondern sehr so, ja, nee, aber sehr so. Ich treffe auch immer welche, die sehr wissenschaftliche Ansätze oder die zum Beispiel Biologinnen sind oder irgendwie von so einer Richtung kommen und sich dann da ganz wohl fühlen, weil das so ein bisschen Sachen auch zusammenführt von was man doch eher vielleicht so ein bisschen als spirituell bezeichnet, so hey, irgendwie nehme ich, da ist ja Lebendigkeit in mehr als nur wir Menschen und Tiere und da ist irgendwie mehr, also wie bringt man das so zusammen und Tiefenökologie kann man praktisch ja, angewandt gestalten, um das erfahrbar zu machen. Und das ist eigentlich meine Arbeit. Weil wenn ich erstmal sag, ja, wir sind alle verbunden und deswegen ist alles wichtig, was wir machen und so, das ist ja schön und gut, aber wie komme ich dahin, dass ich meinen eigenen Zugang finde? Und ich sage immer so schön, so für das Leben handeln. Also wie kann ich so in meine Kraft auch kommen? Und was ich auch ganz anschaulich finde, also gerade wenn man echt halt eben so krasse ökologisch-soziale Themen, die kommen einem halt so schnell so groß vor und da fallen wir halt auch schnell in Ohnmacht und diese Abtrennung und da will ich auch sagen, dass unser Körperintelligenz und Nervensystem ist ja total intelligent und ist auch total gut, dass wir uns von Sachen abtrennen können, aber das Problem ist, da wir das Kollektiv so krass machen, zerstören wir unsere Lebensgrundlage und machen echt ganz viel Scheiße, von denen bestimmt alle, die jetzt zugucken, wissen, dass ganz viel einfach schief läuft und ja, das und Tiefenökologie öffnet einen Raum mal wieder in einer Gruppe, also es ist total, ne, so eine Gruppenarbeit, da wieder in diese Verbindung zu kommen. Verbindung heißt es auch zu spüren, also auch die Emotion, die dahinter steckt, zuzulassen. Ja, oft auch so sind, ja, weiß nicht, ist auch so ein Phänomen. Man will nichts Unangenehmes fühlen und flüchtet sich in alles Mögliche rein und denkt, man macht trotzdem irgendwie, aber kommt dann immer wieder an so Punkte von, es geht dann irgendwie doch nicht. Jetzt habe ich gerade ganz viel Thema aufgemacht, mir aufgefallen, aber auf jeden Fall, vielleicht nur mal so als paar Eindrücke, deswegen, man kann da ganz viele Sachen so ansetzen, was diese Arbeit macht, und im Endeffekt, genau, das will ich aber noch nennen, weil ich das auch ganz anschaulich finde. Und zum Beispiel Thema Klimawandel. Das ist ja eh der Oberkiller. Irgendwie so, boah, das ist so krass. Und ich merke halt manchmal in Umweltbildung, dann kriegt man so gezeigt, na, die CO2-Kurve und halt diese ganzen klassischen Sachen. Und dann sagt man, keine Ahnung, wir brauchen, also erst so das Problem wird vorgestellt und dann natürlich auch die Lösung, ist ja auch irgendwie sinnvoll zu zeigen, okay, was kann man machen? Und dann wird halt so gezeigt, keine Ahnung, erneuerbare Energien, Recycle, macht das und das und das. Aber was da oft zu kurz kommt, das ist wie so ein, man springt von hier, und das ist auch dieses, ne, mit Fast Fashion, alles schnell, ich habe ein Problem und ich gehe gleich zur Lösung oder sag, das ist die Lösung. Und deswegen, Lauritz, musst du jetzt so und so und so leben, weil sonst bist du kacke und machst den Planeten kaputt. Und ich habe aber gar nie dieses Mal Feedback zurück von, okay, was kommt jetzt bei dir an? Was macht es bei dir? Und was ist dein Part dran? Was ist was? Weil ich kann ja nicht alle Themen bedienen, um Gottes Willen, sondern die Tiefenökologie gibt Raum zu gucken, okay, was ist vielleicht da mein Thema, meine Rolle? Wo will ich fürs Leben gehen? Was fühlt sich da eher so an, auch nach Weite und nicht nach, ich bin so ein böser Mensch und mache alles kaputt und ich muss jetzt das und das. Ja, wie soll denn da viel, also das ist eher so ein, hey, wie kann ich für das Leben handeln? Und das Leben steht hinter mir, also dieses, ich verbinde mich auch irgendwie mit der Erde und habe so eine Kraft, weil ich mache das nicht nur für mein kleines Ego und ich mache das jetzt hier nicht nur für Alina, dass ich, sondern ich mache es irgendwie für was Größeres. Und es gibt unheimlich viel Kraft. Und dann gucke ich, was ist da mein Part drin und nicht, was ich anscheinend alles tun soll, weil oh, das macht mich, also das erschlägt mich. So, mach mal einen Punkt, da war jetzt ganz viel drin, aber ich glaube, oder mal gucken, ja, ein bisschen aufschlüsseln sonst. Aber das sind so ein paar, genau, so ein paar Punkte, wo es um Tiefenökologie geht. Also ich als Teil der Ökologie, ja.
Was ich super spannend an der Bewegung finde und an der Arbeit ist eben das, was du sagst, ne, diese, mit dieser Überforderung und Handlungsunfähigkeit, versuchen umzugehen und das in was Positives zu lenken. Also vor allem jetzt in unserer Zeit von globalen Herausforderungen, wie du gesagt hast, ne, Klimawandel, aber auch soziale Ungerechtigkeit und politische Polarisierung. Es gibt ja so viele, Baustellen an allen Ecken und Enden. Und, also ich kenne das selber von mir auch. Ich hatte das damals vor 12 Jahren, wo ich mich da sehr intensiv mit auseinandergesetzt hatte, vielleicht das erste Mal in meinem Leben und dann auch total in so eine Ohnmacht, und das ist halt echt ein richtig gutes Wort dafür, reingefallen bin, wo ich nicht wusste, okay, was kann ich denn da jetzt einfach, was kann ich denn da tun? Und so erschlagen von den ganzen Baustellen war, dass ich nicht wusste, okay, wo ist denn mein Ansatz? Weil ich dachte, ich müsste das jetzt alles selber machen. Ich muss ja alles selber machen und vor allem muss es jetzt passieren, am besten gestern. Es ist keine Zeit mehr. Und ja, also da finde ich den Ansatz von der tiefen Ökologie, diesen Zustand überwinden zu können oder Hilfestellung zu geben, diesen Zustand zu überwinden, um die Kraft, die da drin steckt, diesen Willen, etwas zu wandeln, etwas zu transformieren, nach Gerechtigkeit, nach einem guten Klima auf der Welt, nach und so weiter und so fort, diese Kraft zu nutzen und nutzbar zu machen für einen selber, um zu gucken, okay, wohin kanalisiere ich das jetzt? Und was ich mich dann aber auch gefragt habe oder was ich dich jetzt gerne fragen würde, ist, es gibt ja sehr, sehr viele Bewegungen mittlerweile, die sich damit beschäftigen, ökologische Ansätze auf technischer oder systemischer Ebene zu lösen, die sich darauf konzentrieren, aber die Tiefenökologie fokussiert sich ja wirklich auf die tieferen geistigen und emotionalen Verbindungen zwischen Mensch und Natur, ne? Und Jetzt würde ich noch mal gerne von dir in wenigen Sätzen wissen, wie unterscheidet sich denn jetzt ganz konkret die Arbeit in der Tiefenökologie von anderen ökologischen oder nachhaltigen Ansätzen? Und warum glaubst du, dass das so wirkungsvoll ist?
Mhm. Ja, also ich glaube, ich habe es gerade schon ein bisschen angerissen, dieses, dass ich immer zu mir so zurückgehe und nicht schon in diesem technischen Außen eben bin von Problem und dann Lösung, sondern es ist wie, man taucht so ein bisschen tief und gibt halt wirklich auch diesen Emotionen, die dahinter stecken, so diesen Raum. Und dann wird wie was, das kann man vielleicht rational nicht so gut erklären, weil da wird dann wie was Neues auch frei. Und manchmal kommen da dann auch so Impulse. Also man kann es vielleicht so vorstellen, auch ein bisschen wie das vielleicht so ein Knoten in einem war oder irgendwas so ein bisschen angestaut. Und wenn es plötzlich zum Beispiel, es reicht manchmal schon, es einfach mal auszusprechen und jemand hört einfach zu, ohne es zu bewerten. Also man muss gar nicht die ganz großen, riesen Rituale unbedingt machen. Die können auch richtig kraftvoll sein. Und manchmal reicht es schon, das zu äußern. Und dann kommen wie so eine Kreativität wird einfach auch frei. Also wie sowas, neue Blickwinkel. Also gerade bei Tiefenökologie macht man ja auch viel mit Perspektivwechsel mit. Man guckt aus der Zukunft zurück oder aus der Vergangenheit, aus Sicht von nichtmenschlichen Wesen, also man kriegt wie so neue Perspektiven, anstatt schon denkt, also ne, dieses Schnelle, man denkt halt, ja, so und so geht's halt. Man nimmt nochmal einen Schritt zurück und guckt dann wieder, okay, was kommt denn jetzt von mir? Wo, also wie so dieser Intelligenz, ich weiß nicht, ob es die Körperintelligenz ist oder die Intelligenz der Erde, also ist dann manchmal auch so ein bisschen verschwommen, was kommt jetzt von außen, was kommt so von meinem tiefen Inneren, da wird es dann auch schon wieder ein bisschen so spiritueller, also woher kommt es?
Ja, wo ist dann die Abgrenzung zu, also wo kann die Wissenschaft denn dann da mitgehen?
Also die Wissenschaft, was halt so dahinter liegt, ist ja auch so die Systemtheorie, die ja auch schon praktisch diese Verbundenheit vom Allem praktisch wissenschaftlich beweist und ich weiß nicht, ob das gerade nochmal wie ein Extra-Thema ist, aber im Endeffekt, ich weiß nicht, ob das deine ursprüngliche Frage gerade beantwortet, was ich halt merk, dass durch dieses Gefühl, dass halt, also diese Verbundenheit da ist, dass halt so echt jede Kleinigkeit zählen kann oder du nicht weißt, was wirklich vielleicht einen Unterschied macht und da auch so eine Demut dabei ist von, vielleicht kriege ich gar nicht mit, was ich alles bewirkt habe, weil ich nicht alles gefeedback krieg. Wer weiß, wo die eine Aktion, die man gestartet hat, bei jemand ausgelöst hat, der hat dann das gemacht. Also für mich hat Tiefenökologie auch so eine Demut, weil ich als Mensch weiß nicht alles. Und natürlich ist die Wissenschaft und Technik und das sind richtig geile Sachen, die wir da machen, aber die Intelligenz der Natur ist viel größer und krasser eigentlich. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir, also ich habe das Gefühl, Menschen denken manchmal so überheblich, dass genau wir alles durch irgendwelche Formeln und Wissenschaft lösen könnten. Aber ich glaube, es hat halt Grenzen so, weil die Natur ist halt, also die nichtmenschliche Natur, also ist halt auch übel krass so. Und also noch krasser fast als wir Menschen so. Und wie kann man da nicht gegeneinander praktisch gehen, sondern mit dieser Kraft gehen und die auch nutzen. Das ist so ein bisschen, um was es ja dann in der Tiefenökologie geht. Und das unterscheidet es vielleicht auch dann von anderen Bewegungen, wobei es natürlich immer drauf ankommt, welche Bewegung du jetzt meinst. Also es ist ja jetzt nicht, dass die jetzt, also es gibt ja auch Überschneidungen und so, wenn ich an Wildnispädagogik so denke, ja.
Würdest du sagen, dass die Tiefenökologie davon ausgeht, dass die Umwelt Krisen so hauptsächlich durch tiefere psychologische und spirituelle Ursachen verursacht wird und dann weniger durch die physischen Ursachen, wie zum Beispiel CO2-Emissionen?
Naja, das geht ja Hand in Hand. Das kann man nicht trennen voneinander. Aber natürlich, also die Tiefenökologie geht davon aus, dass diese Abtrennung die Ursache praktisch ist. Das, was ich meinte, wenn wir uns,
also keine Henne oder Ei, sondern sowohl
ja, als auch. Ja, natürlich, sowohl als auch. Aber guck mal, ich kann, wenn wir uns wirklich jetzt kollektiv so Teil dieses Organismus fühlen werden, so, weißt, also das ist natürlich sehr hypothetisch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so eine krasse Zerstörung und so einen Abfuck machen würden, wenn wir das wirklich wahrnehmen würden und da mehr, also mehr Raum für hätten, das glaube ich nicht. Also schon dieses mich abgetrennt fühlen und also das ist schon wie so der Kern, warum wir überhaupt so sich das überhaupt so entwickelt hat in unserer Geschichte. Ja, dass wir halt so viel Zerstörung und so viel Scheiß machen, weil wenn wir immer dieses Feedback wahrnehmen würden, dann würden wir das doch nicht machen. So. Also das ist schon der Kern, wie das die Philosophie der Tiefenökologie praktisch erklärt oder was da einfach der, wie sagt man, der Punkt ist, wo es auch ansetzt.
Konsequente Verbindung mit allem, oder?
Ja, was heißt konsequent? Also das heißt ja nicht, ich kann auch nicht 24/7 alles spüren und wahrnehmen, weil ich dann ja auch in eine Überforderung komme. Ja, aber trotzdem, deswegen gibt's ja die Räume, dass wir uns das zusammen mal angucken, dass wieder ein Stückchen frei wird, ein Stückchen mehr spüren, weil wir halt doch, also kollektiv so taub sind und uns so von unseren Gefühlen abtrennen. Und das ist gefährlich, weil der Feedback-Mechanismus gestört ist. Also ich brauche ja ein Feedback. Ich meine, Emotionen geben uns ja Handlungsimpulse. Das zeigt mir ja an, dass zum Beispiel, wenn ich eine Wut spüre, heißt ja einfach nur, hey, das ist falsch für mich, das geht für mich nicht. Und wenn ich das halt nicht spüren kann, also es muss ja auch gar keine destruktive Wut im Sinne von Gewalt oder sein, aber einfach nur spüre, hey, das ist falsch für mich, dass du hier deinen Müll hinkippst, so. Wenn ich das gar nicht spüre, dann habe ich eigentlich nicht so einen richtigen Handlungsimpuls.
Ja, ich bemerke auf jeden Fall so einen Pendel, was jetzt die letzten Jahrzehnte, vielleicht wenige Jahrhunderte, wo die Wissenschaft halt richtig groß war und halt hauptsächlich faktenbasierte und ja, solche Geschichten gab. Und jetzt geht das Pendel so meiner Empfindung nach total in die Gegenrichtung und das Gefühl bekommt so richtig viel Platz, aber wird auch meines Empfindens nach hardcore überbewertet. Also, dass es mitunter gar nicht mehr möglich ist, Diskussionen zu führen, weil die emotional so aufgeladen sind, dass man gar nicht mehr weiterkommt, weil natürlich jedes irgendwie seine oder ihre starke Meinung hat, die sie und er auch wirklich, also nach meinem Gefühl, bis aufs Bitterste verteidigen und dann eben Fakten auch gar nichts mehr zählen. Das ist auch, also ist so eine Pendelbewegung in die Gegenrichtung, wo ich auf jeden Fall auch dafür bin, so jetzt ist es nicht nur wissenschaftlich basierte Argumentation, also es zählt auch das Gefühl definitiv, musst auch ein gutes Gefühl haben oder musst auch dahinter stehen können und nicht nur einfach nur sachlich und kalte Fakten folgen. Aber so wie es im Moment gerade ausgelebt wird, habe ich das Gefühl, boah, mit diesen alternativen Wahrheiten und ne, also du kannst halt einfach gar nichts mehr glauben und das kann ja auch gar nicht mehr der Sinn und Zweck davon sein. Also dann gibt's Cancel Culture und Red Flags und an allen Ecken und Enden irgendwie geht's nur noch nach dem Gefühl. Ja, irgendwie fehlt mir da so eine Mitte oder so eine Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit.
Ja. Ja, also ich glaube halt, dass, genau wie du sagst, vielleicht lange man so getan hat, als ob man alles rational betrachtet, weil komplett rational, ein Mensch ist nie komplett rational. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Und ich glaube, das ist halt schwierig, wenn man so tut, als wäre das jetzt alles rational, aber eigentlich ist es so voll das emotionale Thema. Dann mache ich es doch lieber so ein bisschen sichtbar und guck, okay, was ist denn die Emotion dahinter? Und dann kann die sich auch wandeln und halt in Bewegung kommen. Also, ne, das ist einfach, also es muss natürlich zusammengehen. Und ja, klar. Jetzt, wenn man sich dann nur im Emotionssumpf begibt, kommt man natürlich auch nirgends hin. Aber gerade zum Beispiel, wenn man Tiefenökologie, es hat ja auch verschiedene Phasen, also wie man das angewandt macht, da geht man ja auch in einem Teil, wenn es um den Schmerzwürdigen geht, so in die Emotion rein. Aber danach taucht man auch wieder auf und kommt wieder eben in dieses Handeln. Und was ist jetzt, also so ein, ne, also es ist wie so, es unterstützt so sich eigentlich gegenseitig, wenn man den Prozess gut macht, sozusagen. Ja.
In welchen Momenten, wo du mit Tiefenökologie arbeitest, spürst du selbst die stärkste Verbindung zur Natur? Um es mal wieder jetzt konkreter werden zu lassen, unser Gespräch.
Ja, also ist eigentlich, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also es gibt halt ganz viele coole Übungen, wo die Verbindung für mich total greifbar wird. Und jetzt habe ich gerade so ein Bild von vor kurzem beim Seminar gemacht. Da haben wir für halt diesen Weltschmerzwürdigen so ein Ritual gemacht, wo wir dann mit so Symbolen, die für unseren Weltschmerz stehen, haben wir ja so der Erde so praktisch wieder gegeben und halt gesagt, für was das steht. Und irgendwie hat da der Regen total mitgespielt, der wurde stärker und schwächer, genauso wie wir irgendwie mit unserer Emotion, also es war irgendwie total magisch und auch so, wow, reagiert der gerade auf uns und was ist das für ein, also wo die Mitwelt, also auch die Vögel und der Regen und so irgendwie total stimmig waren, so was wir gemacht haben und es sich total so, als ob uns da was unterstützt, ne, oder keine Ahnung, aber so ein, das war irgendwie total so, wow, ich habe da einen Raum aufgemacht und der wurde irgendwie viel größer und kraftvoller, als ich das gedacht hätte, wie ich das halt alleine so geschaffen habe. Aber ich kann das gar nicht so gut beschreiben, was, aber das war irgendwie, da habe ich mich sehr, sehr verbunden gefühlt. Und sonst jetzt gerade bei Tiefenökologie-Workshops ist auch oft auch die zwischenmenschliche Verbindung spielt auch einfach eine Rolle, weil es eben ja so wertvoll ist, sich so Themen, dass wir denen nicht allein begegnen müssen, sondern uns auch einfach wahrnehmen mit, hey, du bist ein Mensch in der gleichen Zeit wie ich geboren und wir haben die gleichen Krisen und sind einfach das auch wahrnehmen und dieses, ich bin damit nicht allein und also dem Raum geben ist auch einfach, was viel Verbindung macht und mich halt auch bestärken kann mit, okay, ja, ich muss nicht allein alles lösen, was du ja auch vorher gesagt hast,
ja.
Sondern wir dürfen uns zusammen.
So ein Gefühl von Zugehörigkeit und Verständnis vielleicht, die zwei.
Ja, genau. Ja, vielleicht ist auch ein guter Zeitpunkt zu teilen, wie meine erste Tiefenökologie-Erfahrung, passt es gerade?
Klar, ja.
Also es war 2018, ich war beim Humusfestival und das war für mich alles neue Welt. Ne? Das erste Mal Permakultur gehört, überhaupt so Kreiskultur, so ein Sharing mit Redegegenstand, ey, das war alles komplett neu. Ja, aber es war so, hä, so krass. Also ich war, ja, auf jeden Fall, dann gibt's halt so dieses Board, wo alle Workshops stehen und dann stand da so Tiefenökologie beim Wildnistippi. Mona und die zweite Frau weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es Mona.
Hier Mona aus Freiburg. Aus
Ding. Aber das Ding war, also ich war halt öfters bei den Permakultur-Workshops und da dachte ich, ja, jetzt gehe ich noch zum Wildnistippi und lerne mal noch was über Boden und Pflanzen. Und ich dachte halt, Tiefenökologie, wir gucken uns da so den Boden an und bestimmen da irgendwelche kleinen Wesen oder so oder machen so eine Bodenprobe. Ne? Ich glaube, es ist auch so ein Klassiker, dass man so die Tiefenökologie. Und dann bin ich in dieses Wildnistippi rein und dann gab es halt, ich weiß gar nicht mehr, was alles in dem Workshop passiert ist, aber es ging ziemlich schnell drum, was eigentlich meine größte Sorge in der Welt ist, und zwar so ein Zweieraustausch, wo eine Person einfach teilt und die andere einfach nur zuhört. Also super simpel eigentlich. Es war so krass für mich, weil ich hatte noch nie die Erfahrung, dass das da sein darf. Also dass ich überhaupt sagen darf, ich weiß nicht mehr, was ich damals geteilt habe, aber zum Beispiel, ja, ich bin so traurig oder wütend, dass der Regenwald abgeholzt wird, wenn ich da Bilder sehe, das bricht mir das Herz oder, ne? Und dann war da jemand, wo einfach zuhört, weil ich hatte das Gefühl, mein ganzes Leben lang war so, ja, deswegen muss man jetzt nicht traurig sein und ja, da kann ich jetzt halt auch nichts machen oder ja, das ist halt so, weil es ist ja viel zu groß und du hast es doch gut. Du hast doch gut, das ist doch nicht dein Problem. Ja, aber das ist doch, wie die, glaube ich, auch die meisten von uns doch oder viele von uns einfach aufgewachsen sind, dass es einfach, ja, das ist
irgendwie abgetan wird oder irgendwie relativiert wird oder man versucht, die andere Person zu beruhigen oder zu beschwichtigen, weil man nicht möchte, dass die. Man hat ja auch, man will ja auch nicht, dass man auf den Schlechten kommt, ne? Wenn du jetzt, das macht dich richtig traurig, dann würde ich jetzt im ersten Impuls versuchen, dich zu trösten oder dich davon abzulenken, dass du wieder gut drauf bist, weil die Trauer unangenehm ist für dich und für mich auch.
Genau. Aber das ist ja eigentlich, und da ist ja eigentlich der Knackpunkt, dass wir denken, man müsste immer glücklich sein und man sollte also Trauer und also Wut schon gar nicht, Angst am besten auch nicht spüren. Aber das Ding ist, wir spüren es so oder so. Und wenn wir dem wirklich ein bisschen Raum geben können und es mal da sein darf, dann löst sich da was und dann bewegt sich's. Aber wenn ich sag, ja, Lauritz, deswegen muss jetzt nicht traurig sein, ne? Also, dass jetzt so viele Menschen sterben, da kann man nichts machen. Das ist halt so. Aber du hast doch gut, guck mal, du hast so viele Bücher in deinem Regal, dir geht's doch gut.
Richtig, ne? Gute Bücher.
Aber habe ich dir damit wirklich geholfen? Eigentlich nicht, weil dann bleibt die Trauer und die kommt dann wieder und kommt wieder und...
Die kommt wieder. Wenn du weg bist, du musst mir das jetzt nämlich jetzt dann immer sagen. Ich werde dann total abhängig von dir. Ich brauche dann eine Alina hier zu Hause, die mir dann immer sagt, du hast so tolle Bücher.
Und das macht halt eigentlich auch nicht handlungsfähig. Und ich habe halt gemerkt, nach diesem kurzen Workshop, das war ja auch nur so ein, wahrscheinlich so ein 1,5-2 Stunden Workshop, da in diesem Wildnis-Tipi, da wurde richtig was in mir frei und wieder so wirklich, habe es richtig gespürt, was ich jetzt mehr so auch, wie sagt man, das Konzept dahinter verstehe von, ah ja, vielleicht ist gar nicht, also ich habe mich so ermächtigt gefühlt von, okay, ich habe Lust, ich weiß nicht, was damals aktuell war, aber irgendwas zu tun, was ich irgendwie cool finde. Und davor dachte ich immer, ja, das ändert ja eh nichts, wenn ich jetzt so ein was Kleines mache. Das ist ja egal, ist irrelevant. Brauche ich ja nicht machen, weil das ändert ja jetzt nicht, dass der Regenwald abgeholzt wird. Dann brauche ich doch auch nicht, ne?
Oh, gar nicht erst anfangen.
Nö. Weil, weißt, die Welt ist eh abfuck und was will man machen, so, ne? Eigentlich kann man nichts machen. Und das ist halt, finde ich, was in der tiefen Ökologie echt so richtig, ist so ein Empowerment irgendwo auch, ne? So ermächtigend zu merken, hey, ne, ich bin so ein Teil von diesem Netzwerk des Lebens, von diesem Gewebe des Lebens und wer weiß, was Kleines, ich ziehe hier und wer weiß, ob's hier wackelt. Das weiß ich vielleicht auch gar nicht, aber ich tue es trotzdem und selbst wenn das dann alles, ne, dann doch, also wir die Welt nicht retten und alles im Bach runtergeht, dann habe ich trotzdem doch fürs Leben gehandelt und alles irgendwie so gegeben, wo ich dachte, hey, das Lebensziel nicht, das fühlt sich sinnvoll an, ne? Und habe dem auch so einen Sinn gegeben, so und
ja, und es fördert halt Lebensqualität von dir selber und von anderen, ne? Also es ist einfach sehr positiv. Und ob das jetzt den Regenwald rettet oder nicht, es ist trotzdem entscheidend, was zu machen, was einem Spaß macht, was einen erfüllt, was eine sinnvolle Tätigkeit ist mit einem Mehrwert für die Gesellschaft.
Genau, ja, genau. Also, weil wenn ich denke, wie viele Menschen ich kenne, die das alles so sinnlos finden, was sie tun und die sind auch so, also es macht ja auch nicht glücklich, wenn man nicht Gefühl hat, ich mache was Sinnvolles und es trägt irgendwo zu bei, zu was Lebensdienlichem. Und wie gesagt, es kann ja echt ganz unterschiedlich sein und in so einem tiefen Ökologieraum kann man halt auch so ein bisschen gucken, was ist so meins und wo will ich wirken und ich muss gar nicht alles abdecken, ne? Das ist ja auch manchmal, ja, das hatten wir ja schon, ne? Dass man halt so denkt, ich muss alles gleichzeitig bedienen, sondern eher so, was ist so eins, wo ich so merke, hey, da fließt Energie, da ist irgendwie was da und wie kann ich dafür gehen und auch wenn dann Rückschläge kommen, wieder in diese Kraft zu kommen. Und da merke ich so, hilft mir, oder ich sehe es ja immer wieder auch bei Teilnehmenden, aktive Ökologie kann da einfach super, super gut unterstützen, finde ich. Da so, ja, sich immer wieder zu erinnern auch. Ja.
Mhm. Hattest du schon mal Leute in einem Kurs, die so da rausgegangen sind und diese ihren Hebel gefunden haben und dann gemerkt haben, also eigentlich will ich einfach nur pur hedonistisch unterwegs sein. Also ich will nach mir die Sinnflut, Hauptsache Spaß. Geht eh alles vor die Hunde. Und das ist das, was mir jetzt so absolute Kraft gibt. Scheiß auf Mehrwert, scheiß auf... So.
Nee. Aber ich frage mich halt, also so jemand wird wahrscheinlich auch nie zu so einem Workshop kommen. Das ist die Frage, warum kommt die Person zu so einem Workshop? Ich glaube, das holt die ja nicht.
Experimentierfreudigkeit.
Nee, hatte ich noch nie.
Hättest du gerne mal, um das mal zu erleben, um mal zu gucken, wie würdest du da drauf reagieren?
Ja, also es wäre schon spannend. Also ich meine, ich bin ja auch in Kontakt mit vielen Menschen, die halt nicht so viel, wo sowas jetzt nicht so catcht und wo halt ganz anders unterwegs sind und irgendwie andere Werte haben. Aber die bis jetzt haben sie sich noch nie angemeldet, dass sie wirklich mal einen Tiefenökologie-Workshop machen. ja, weiß ich nicht. Ich meine, wäre schon spannend. Aber also ich sehe bei manchen schon auch, aber also es ist nicht so krass, dass die nur so für ihren... Nee, also ich habe manchmal Menschen, also zum Beispiel finde ich spannend, auch ältere Menschen. Ich hatte einen 75-Jährigen, der gemeint hat, jetzt will er noch was Gescheites machen. Und jetzt, also.
Was hat er bis dahin gemacht?
Ja, so Bank, also so BWL-Zeug, irgendwas im Büro. Also hat er gemerkt, jetzt will er was Sinnvolles tun. Und ich liebe das voll, wenn man dann so eine Tür aufmachen kann und einfach das so neu aufgeht von, oh, was für Möglichkeiten es doch alle gibt. Und ja, also wo halt echt eine große Transformation so spürbar ist, wenn man halt noch nicht so voll in dieser Bubble drin ist und es dann total bereichernd ist, was, ja, was alles möglich ist. Sowas berührt mich immer sehr besonders, wenn ich merke, wow, das ging wirklich mal sowas, so eine Perspektive auf, ja.
Ja, finde ich auch mittlerweile auch sehr, immer mehr spannender, so die Arbeit außerhalb der Blase und außerhalb der Bubble und welche ganz einfachen kleinen Momente es gibt, wo die Leute so, wo es so augenöffnend ist. Irgendwie, das habe ich, da habe ich richtig Gefallen dran gefunden, gezielt. Aber du hast vorhin, ganz am Anfang, bevor wir jetzt auf die letzte Frage eingegangen sind, hast du von der Kindheit gesprochen und dass wir es dann so gewohnt sind, so beruhigt zu werden und abgelenkt zu werden. Und die frühe Kindheit ist ja eine sehr prägende Phase, in der Werte und Verhaltensweisen so festgelegt werden, die dann das Leben lang anhalten können, ne? Und gerade da ist ja auch spannend, mit tiefen Ökologie zu arbeiten oder frühzeitig. Wenn du jetzt einen Kurs oder einen Workshop zur tiefen Ökologie für Kinder erstellen würdest, wie könnte der aussehen?
Also ich habe tatsächlich noch nie mit Kindern und tiefen Ökologie gearbeitet. Also tatsächlich, ja, hauptsächlich mit Erwachsenen. Aber ich könnte mir vorstellen, also ich weiß nicht so genau, es kommt auch nochmal drauf an, wirklich aufs Alter, weil da macht ja wirklich das Alter einen krassen Unterschied. Auch gerade, wenn es um so Gefühle oder sowas gibt, würde ich mich, glaube ich, müsste ich mich erstmal mit jemandem zusammentun, wo halt mehr Ahnung noch so von, wie sagt man, wo die Kinder da gerade sind. Aber ich könnte mir schon vorstellen, viel so Perspektivwechsel mit so, halt was sehr spielerisch, ne? Also auch mit Erwachsenen mag ich spielerisch, aber mit Kindern ja natürlich umso mehr. Ja, was würde jetzt der Baum machen oder jeder ist irgendein Tier und wie ist es denn als Kuh auf der Welt zu leben? Wie ist es denn, also das gibt's ja auch, diese Konferenz des Lebens, das ist so eine Übung aus der tiefen Ökologie, wo jeder ein nichtmenschliches Wesen ist und das könnte ich mir zum Beispiel mit Kindern voll gut vorstellen. Dann ist einer, keine Ahnung, Wolf, einer ist ein Baum und dann sagen die so, weiß ich nicht, ich möchte nicht abgeholzt werden oder dass man da einfach so ein bisschen so Perspektiv wechselt, das könnte ich mir bei Kindern voll gut vorstellen, so in die Richtung was, ja. Ja.
Sag mal Bescheid.
Ja, also ich hätte Lust, wer weiß, was da sich noch so ergibt, ja.
Lass uns noch mal ein Stück rauszoomen, ganz am Anfang. Deine Arbeit basiert ja auf Joanna Macy's Arbeit und die nennt sie die Arbeit, die wiederverbindet. Was, also was das genau bedeutet, wir haben es ja schon so ein bisschen grob umrissen, aber vielleicht hast du Lust, noch mal ein bisschen was zu Joanna Macy und ihrer Arbeit zu erzählen.
Genau, also wir nennen das ja jetzt gerade die ganze Zeit Tiefenökologie und an sich ist ja Tiefenökologie die Philosophie. Und Joanna Macy, die ist jetzt schon über 90, die hat in den 70ern das entwickelt. Da war ganz groß so das Thema atomare Waffen und so Nuklearbedrohung. Und dann hat sie halt, am Anfang hat sie das so Verzweiflungs- und Ermächtigungsarbeit genannt, weil es war halt irgendwie dann so krass, wie gehe ich denn mit sowas um, dass es sowas gibt wie Nuklearwaffen, die einfach so viel Leben auslöschen können. Wie gehe ich damit um? Und da hat sie dann angefangen, also sie ist auch Systemtheoretikerin, sie ist auch dem Buddhismus sehr nahe, also auch na, wieder die Welten von, es hat eine spirituelle Ebene, aber es hat auch eine sehr wissenschaftliche Ebene, zu entwickeln, wie können wir da als Gruppe navigieren. Und so ist meine Arbeit ja auch aufgebaut und die hat 4 Phasen. Könnt ihr mal kurz anreißen, um so ein Gefühl zu bekommen. Also zum Beispiel, es startet immer mit Dankbarkeit, weil Dankbarkeit ist so, ja, der Systemsprenger schlechthin, weil es bringt einem ja von Mangel in Fülle. Na, wenn ich gucke, für was bin ich eigentlich dankbar, das ist schon, also zum einen macht's voll weit, zum anderen macht's auch so eine Erdung. Und bringt mich halt wieder in Kontakt mit dem Leben, weil ich sehe, wow, was ist da alles da? So. Und es ist.
Ja. Hast du eine kleine Übung, wie du verhinderst, dass du jetzt so, oder bei mir macht sich immer was zu, wenn man so auf Knopfdruck dankbar sein muss, ne? Das kennst du sicherlich auch. Kennst du dann einen kleinen Tipp, wie man da aus diesem Gefühl rauskommt? Was es da erleichtert, in die Dankbarkeit vielleicht reinzugehen?
Also tatsächlich, ja, ich kenne das auch, finde es manchmal auch so nervig, wenn man so, jetzt machen wir Dankbarkeitsrunde. Und ich denke so, gerade will ich so gar nicht. So.
Nee.
Aber also, wo ich halt gut reinkomme, ist tatsächlich, wenn ich mir halt Zeit draußen nehme und es nicht so ad hoc, jetzt muss ich dankbar sein, sondern mal anfangen zu beobachten. Gerade in der im Wald oder so findet man ja oft, weiß nicht, irgendwie kleine Tierchen, die Sonne scheint irgendwie. Also, dass ich es gar nicht halt so versuch gleich zu erzwingen, sondern dem so ein bisschen Zeit gebe und vielleicht erstmal in eine Beobachtung kommen, was gerade da ist. Und von da kommt es dann vielleicht dann irgendwann so ein bisschen hoch. Aber ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, das will ich jetzt gerade auch sagen. Es geht auch bei Tiefenökologie nicht, dass man irgendwas Bestimmtes fühlen muss. Weil ich kenne das auch, ne, in dieser Gefühlsbubble dann so, ja, wir müssen jetzt alle traurig sein oder so. Ich finde es ganz schlimm, wenn das so also suggeriert wird.
Aufgezwungen, also das, ja.
Sondern es ist eher so, ich gebe einen Raum und vielleicht fühlst du eine bestimmte Emotion, aber vielleicht fühlst du gerade auch gar nichts. Und das ist auch voll okay. Vielleicht ist irgendeine Leere da oder so. Und dann, also das, was da ist, ist immer das Richtige. Weil das ist ja nie, du bist nie falsch mit, oh nein, alle sind jetzt total traurig, aber irgendwie macht es mich gerade nicht traurig, ne? Also ich kenne das von mir, dann habe ich so einen inneren Dialog von, oh Gott, wieso spüre ich das jetzt nicht? Aber das...
Ja, bin ich ja, abnormal.
So, das ist, ja, weil ich nur so im Kopf denke, ah ja, schon traurig, aber ich fühle es nicht. Aber es ist auch voll okay, um genau damit zu sein. Und dann hat halt das, dann ist das da und das ist auch okay. Und das finde ich auch ganz wichtig, wenn man die Arbeit macht, dass es nicht drum geht, jetzt ein Gefühl zu erzwingen, sondern es macht wie so einen Raum auf und dann guckt man, was ist denn da. Und das, was da ist, ist richtig, da gibt's kein Falsch. So. Ja, auf jeden Fall, genau, auch Dankbarkeit nicht, genau, erzwingen natürlich. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man draußen ist, eine Weile beobachtet und so. Und ja, also das hilft mir auf jeden Fall, ein bisschen Raum zu geben auch. Genau, und dann, das ist halt auch eine gute Grundlage, um so in diesen Weltschmerzwürdigen zu gehen, dass ich halt schon mal so eine, ja, was hab, was mir ein bisschen Stabilität auch gibt, weil sonst die Gefahr ist ja wieder, dass das Nervensystem sonst wieder überventiliert und dann eine Ohnmacht da ist. Aber gerade, weil man dann so diesen Rahmen hat und gerade, wenn man es eine Gruppenarbeit, ne, das zusammen macht, dann gibt es so, es gibt dann wieder diese Stabilität, dass ich auch aufmachen kann, so. Und da kann man halt, ja, einfach so einfache Sachen machen, wie halt den Austausch, was ich ja auch in meiner ersten Session da gemacht habe. Da kann man auch so Rituale, es gibt ja auch so Trauerfeuer, es gibt verschiedene, dass man mit Symbolen arbeitet, die Emotionen repräsentieren, dass man eigene Symbole findet. Also da kann man oft auch einfach so eine Art, ja, Ritual gestalten oder dann jetzt vor kurzem so eine Schale der Tränen, wo dann die in der Mitte steht und man guckt, für was sind die eigenen Tränen da. Also das kann man so ein bisschen aufspannen, auch in so einem Ritual, um dem halt noch mehr so, okay, jetzt das so einzuladen, das, was gezeigt und geteilt werden darf. Und wichtig ist da halt auch, da wird nicht diskutiert. Das ist keine Politik, wie heißt das, was immer so im Fernsehen kommt.
Diskurs.
Ist kein Diskurs. Es geht auch nicht drum, ja, mein Weltschmerz ist größer als deiner oder irgendwie so... Bewertung von, hä, wieso bist du darüber traurig? Also gar, es ist wirklich, du bist genau richtig. Und wenn du über was traurig bist, dass ich gar nicht verstehe, warum es dich traurig macht, das ist, also es ist nicht meine Sache, das zu bewerten, weil oft spiegeln auch so kleine Traurigkeiten wieder was Großes. Also manchmal trifft einem ja so ein Einzelschicksal ja viel mehr als jetzt das große Ding und ich sag so, ich bin so traurig, dass der Nachbar all die Ratten vergiftet hat. Und dann denkt vielleicht jemand anders, ja gut, die Ratten das jetzt nicht so will, also so ein, wie so ein Judgment, das läuft, aber eigentlich steht ja das ja auch wieder für ein viel größeres Thema, wie wir vielleicht mit Tieren umgehen und also es ist auch gar nicht so wichtig, die Story dahinter. Eigentlich ist ja dann die Emotion, dass
ja,
die...
Ja, vielleicht war die Person ja aus Indien und hat einfach eine ganz andere Beziehung zu
zum Beispiel, aber im Endeffekt ist es auch egal, was die Story ist, weil es geht ja um die Emotion und dass sie keine Bewertung drin hat. Genau, und es wird dann nicht diskutiert oder so. Es ist eher so, man hat Raum, man wird eher so bezeugt von, hey, ich bin bei dir, ich bin aufmerksam da und das darf jetzt sein. Und das ist sehr, sehr kraftvoll.
Ja, das ist eine gute gute Fähigkeit auch zu haben, nicht ständig irgendwie in dieser Bewertung zu sein und Leute irgendwie im Kopf, während sie sprechen, permanent so zu bewerten und sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, das ist jetzt ein No-Go, das ist tatatatatat. Und dann hört man auf, die Person so zu sehen, wie sie eigentlich ist und so zu spüren, sondern es läuft einfach nur so einen Raster ab irgendwie und es ist eher doch was Kaltes, ja.
Genau, und dann, das war praktisch die zweite Phase, den Schmerz würdigen. Und darauf folgt dann mit neuen Augen sehen. Und das ist so das, was ich gemeint habe. Da gibt's dann Perspektivwechselübungen. Und ich finde, da kann man auch super kreative Sachen machen. Also von so Rollenspielen und mit Tanz und Traumreisen und was basteln. Also da kann man echt ganz, ganz viel machen, um einfach mal eine Sicht von einem nichtmenschlichen Wesen einzunehmen. Oder so eine ganz klassische Übung ist auch so, dass man sich austauscht mit Menschen, die in 200 Jahren leben, die fragen dann, hey, Lauritz, wie war das eigentlich im Jahr 2023? War das wirklich so? Das kommt mir alles so absurd vor. Und dann hast du Raum zu antworten. Und in was hat dir damals den Kraft gegeben? Also einfach so ein bisschen spielerisch auch gucken. Und das kann halt dann auch nochmal was, ne, neue Impulse geben, wie man auf irgendwas schaut. Und daraus ist dann eben die vierte Phase, dieses ins Handeln kommen, für das Leben handeln. Was wurde jetzt frei? Weil jetzt bin ich eigentlich schon durch einen ziemlichen Prozess gegangen und dann wirklich schon zu gucken, was ist jetzt, also es soll ja immer eine praktische Arbeit auch sein. Was nimmt man dann jetzt mit? Was ist der nächste Schritt? Was ist jetzt lebendig? Und auch gucken, was gibt mir Kraft, um das zu tun? Vielleicht, was brauche ich auch dafür? Und da kann man dann schon auch so ein bisschen gucken, wie ich das auch ins Tun bringe, was, wo ich merke, hey, dafür brenne ich oder dafür, das fühlt sich sinnvoll für mich an nach diesem Prozess. Und es kann manchmal sein, dass ich was bestärke, was halt eh schon da ist und merke, okay, das ist der nächste Schritt, das brauche ich jetzt. Und manchmal tut sich halt auch einfach was Neues auf, wo ich denke, ach, darüber habe ich noch, das kam jetzt so. Und das ist so ein bisschen die Magie und auch sowas, ja, wo halt durch diese Kreativität neue Impulse kommen können. Und damit kann man dann ja wieder arbeiten sozusagen und in was Konkretes ins Handeln kommen.
Was würdest du sagen, ist die kürzeste Einheit, wo du diese vier Phasen mit einer Gruppe durchlaufen kannst, wo es nicht zu wenig Zeit ist? Also ich kann mir vorstellen, ne, wenn man das jetzt jeder Phase irgendwie nur eine Stunde gibt, hat es das so das Gefühl, man rusht da jetzt so gnadenlos durch, man macht Fässer auf, die kriegt man gar nicht mehr irgendwie wieder zu und man hängt so ein bisschen hinterher, also ist jetzt einfach nur mal so in den Raum gestellt. Was würdest du sagen, was ist so die Zeitspanne von, keine Ahnung, einer halben Stunde bis irgendwie ein ganzes langes Wochenende oder eine Woche?
Was ist ja angemessen? Also tatsächlich, ich habe sehr gute Erfahrungen mit 3-Stunden-Workshops, wo man wirklich in die vier Phasen reinkommt und es fühlt sich nicht so durchgehetzt an. Also es gibt natürlich nicht den Raum Gesundheit für diese großen, tiefen Rituale, aber schon so, dass danach diese Qualität da ist. Und also ich hatte schon auch so 3-Stunden-Workshops, wo am Ende, na, wenn man so eine Abschlussrunde macht und teilt, was da ist, und dann echt so, wow, ich fühle die Liebe zum Leben und meiner Partnerin wieder nach 2,5 Stunden Workshop, so. Was dann, also so echt zu sagen, wo ich denke, wow, krass, so, wo dann dieses, deswegen heißt es ja auch die Arbeit, die wieder verbindet, Work That Reconnects, es verbindet sich was wieder. Und das kann echt schon, also in 2-3 Stunden kann man diese Qualität auf jeden Fall schon spüren. Natürlich sind 2-3 Tage, kann man natürlich viel tiefer und dann sagt es nochmal, man kann nochmal verschiedene Sachen machen. Aber wie gesagt, gerade in so Kurzworkshop-Format, wenn das im Rahmen von irgendeinem Festival ist oder einem Programm, wo man dann 3 Stunden das macht, ist auch schon echt richtig geil und habe ich auch einfach richtig viel gute Erfahrungen mitgemacht, ja.
Und schließt es dann so ab, dass dann am Ende eine Art Vereinbarung oder Versprechen an einen selber gemacht werden, um, dass es sich nicht im Sande verläuft, sondern dass man da selber dann auch dran bleibt. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich das jetzt als 3-Stunden-Workshop auf einem Festival gemacht habe, dann habe ich danach irgendwie 4 Konzerte und irgendwie noch das und das. Dann ist es so schnell überlagert, dass es halt voll in Vergessenheit gerät. Und wenn ich dann aber selber irgendwie so ein paar Reminder irgendwie habe, okay, da ist da die Vereinbarung mit der und der Kursteilnehmerin, die ich getroffen habe, nochmal zu telefonieren, irgendwie 2 Wochen danach oder irgendwie sowas, was das ist nicht verpufft. Das wäre ja schade.
Ja. Ja, also tatsächlich jetzt mit so, dass man sich nochmal trifft und so austauscht, habe ich jetzt eher bei dann längeren Seminaren, weil man da auch mehr aufbaut. Könnte man natürlich auch bei Kurzworkshops, also manchmal mache ich auch was, dass es am Ende man noch halt irgendwas aufschreibt oder was malt oder irgendwie so, ob das jetzt ein Kraftbild ist oder so ein Brief von Mutter Erde oder irgendwie so, wie so eine Message, die man sich noch da lässt, dann hat man ja schon mal was.
Oder sich mit Henna selber irgendwie was auf die Haut malen als Erinnerung, was dann halt da wieder verschwindet, aber ein paar Wochen bleibt.
Ja, genau, also manchmal gibt's so, dass man halt was so mitnehmen kann. Genau, aber sonst tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, ich habe ja jetzt keine Statistik und genauen Überblick, bei wem dann was so hängen bleibt, aber ich krieg schon immer wieder dann auch Feedback nach einer Weile von, hey, das hat mich dazu inspiriert und jetzt mache ich das oder wow, diese eine Übung hat mich so berührt. Also das halt im Körper oder halt in der Erinnerung schon irgendwie was abgespeichert wurde oder sich was bewegt hat, das dann auch im Nachklang nochmal da ist, aber natürlich verstärkt, wenn man nochmal was zum Anfassen hat oder wie du sagst, so eine Vereinbarung. Ja, ja. Klar.
Weiß Mona eigentlich, dass du da so tief eingestiegen bist?
Ich habe sie mal zu einem Workshop eingeladen von mir und habe mich auch nochmal einfach bedankt, dass sie das damals gehalten hat. Ich weiß nicht, wo ich das sonst... vielleicht kennengelernt hätte oder nicht. Und ja, also ich habe ihr mal mitgeteilt, dass ich das jetzt, es viel Raum in meinem Leben einnimmt. Da bin ich auch dir sehr dankbar. Und da wollte ich dich noch fragen, du, also beim Lernpfad gibt es ja das Tiefenökologie-Modul. Also es kriegt ja wirklich ein eigenes Modul. Warum... Also wie ist es denn für dich? Also warum fandst du, du findest es anscheinend relevant genug, dass man da eine Woche mit verbringt und es nicht nur mal so irgendwo angeschnitten wird? Also warum ist es Teil vom Lernpfad?
Oh, ist schön, dass du mir auch eine Frage stellst. Das war sehr, sehr erfrischend. Der Lernpfad ist ja im Prinzip so aufgebaut, dass es einen Einblick in sehr, sehr viele Nachhaltigkeitsbewegungen, die gerade so präsent sind in der heutigen Zeit hier in Deutschland, soll es eben einen Einblick geben, so dass man in alle Bereiche irgendwie mal reinschnuppern kann und dann am Ende sagen kann, boah, das fetzt mich jetzt aber richtig, da will ich jetzt tiefer reingehen, da bilde ich mich jetzt weiter aus. Aber man kann ja natürlich nicht, ist natürlich utopisch zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Woche Permakultur gemacht und kann jetzt Permakultur und bin jetzt Permakulturdesignerin und bin jetzt Teacherin. Das ist natürlich utopisch und völliger Blödsinn. Aber wenn in dieser Woche kann man auf jeden Fall ein Gefühl dafür bekommen, hat man Bock auf das Thema. Und es gibt sicherlich auch in dieser Woche einige Punkte und Momente, wo es einfach so Aha und Klick macht, was man dann in den eigenen Alltag mit integrieren kann. Und neben den anderen Bewegungen wie Gemeinschaftsbildung und Soziokratie und Permakultur und altes Handwerk und Aktivismus und Wildnispädagogik, was es alles im Lernpfad gibt, finde ich Tiefenökologie mit eben diesem Ansatz, wo wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben, mit dem eigenen Weltschmerz zu lernen, umzugehen oder beziehungsweise da mal tiefer reinzugehen und sich das zu erlauben. Das, was du auch gesagt hast, diesen Moment zu erleben, ich kann darüber reden, es wird mir zugehört, es wird nicht bewertet, ich kann das mir mal von der Seele sprechen und ich merke, was für ein Gefühl da kommt, ich kann das ausdifferenzieren, was das für ein Gefühl ist, was das mit mir macht, woher das kommt vielleicht auch und dann in diesem Prozess versuchen, das zu wandeln. Ich finde, das ist ein so wichtiger Punkt. Ich meine, wir haben ja jetzt auch jetzt in den letzten Monaten sind ja Bewegungen dann wie zum Beispiel die letzte Generation aufgetaucht und wenn ich mir dann Interviews mit Menschen davon anhöre und das sind Menschen, die zutiefst traurig sind und die sagen, ich würde niemals, also ich vergeneralisiere das jetzt aus Versehen ein bisschen, aber manche von denen ich gehört habe, die würden niemals Kinder in die Welt setzen, weil sie sind wirklich die letzte Generation und so, sie sind so tiefe Trauer, tiefe Verletzung, die ich da spüre wo ich mir dann denke, boah, es wäre für dich wäre es glaube ich richtig richtig gut, mal ein Tiefenökologie-Seminar mitzumachen, um das um dich damit auszusöhnen. Will ich natürlich jetzt niemandem irgendwie sagen, du musst das jetzt machen oder das wäre jetzt gut für dich, aber wenn ich dann selber das erlebt habe und die Qualität davon erlebt habe und ich war selber in den Situationen, denke ich mir natürlich, boah, es ist wichtig, das mal zu erleben und mitzukriegen, was das mit einem selber machen kann und wie man da eben gestärkt rausgehen kann. Ich glaube, es ist halt in der Welt, um was wirklich zu verändern oder einen Wandel voranzubringen, es ist super wichtig, konstruktiv und positiv an die Sachen ranzugehen und aus einem guten Gefühl heraus das zu machen, als aus einer tiefen Verletzung und Verunsicherung. Ja, ich glaube, es entstehen einfach andere Sachen. Mhm. Und das ist was ich den Leuten jetzt nicht vorschreiben will, aber mit an die Hand geben will, dieses Werkzeug, dass sie das für sich erfahren können, dass es das auch gibt. Und deswegen habe ich auch das Tiefenökologie-Modul recht bewusst an das Ende von dem Lernpfad gesetzt, dann im November nach dem Aktivismus- und Wildnispädagogik-Modul, weil das natürlich noch eine offene Fragestellung ist. Viele Leute haben durchaus immer noch nach dem Jahr Lernpfad einen gewissen Weltschmerz und ja, das ist einfach ein Themenbereich, der wichtig ist und der behandelt werden muss und so Richtung Winter ist es, finde ich, auch sehr passend, da in die Reflexion zu gehen und auch zu gucken, wenn jetzt der Lernpfad vorbei ist, dann soll das Fass ja auch einen Deckel haben, ne? Es soll ja auch dann irgendwie rund sein und du sollst ja irgendwie nach dem Lernpfad auch rausgehen mit einer Perspektive für dein eigenes Leben, wie du das, was du da gelernt hast, auch gut integrieren kannst, um gestärkt und gekräftigt da wieder rauszugehen. Und deswegen finde ich Tiefenökologie mit dem so das letzte Themenmodul, quasi vor dem Abschlussmodul, vom Zeitpunkt sehr gut gewählt, wenn die Leute dann wirklich mit einer Vision für die Integration des Gelernten in ihren Alltag und in die Welt rausgehen. Mhm. Ja, das wäre meine Antwort auf die
Frage. Ja, 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 kann ich, ja. Klingt sinnvoll, finde ich. Und was dazu, glaube ich, noch ergänzen möchte, es geht gar nicht drum, Weltschmerz wegzumachen, weil der wird auch nicht einfach, also das ist ja wie das Gleiche, wie ich will nichts Unangenehmes fühlen, jetzt mache ich Tiefenökologie, dann fühle ich nie wieder Weltschmerz, glaube ich nicht, aber ich kann einen anderen Umgang damit finden, also ich weite so meine Kapazität, weil das finde ich auch ganz wichtig bei der Tiefenökologie, es geht nicht drum, uns in unsere heile Welt zu flüchten, sondern es geht drum, diese Kapazität zu erweitern, also in Kontakt auch mit dem zu sein, was schmerzt und was ich eigentlich nicht will auf dieser Welt und was mir weh tut, dass ich damit mehr in Kontakt sein kann. Das heißt nicht, dass ich mir den ganzen Tag, weiß ich nicht, Nachrichten, Horror-Dokus reinziehen muss, so, aber wenn, ich bin ja immer wieder, also ich kann mich von dieser Welt nicht abtrennen. Und man versucht es manchmal, ne, so, sich diese heile Welt zu schaffen. Aber wenn ich dann in Kontakt mit was bin, dass ich, genau, eben Werkzeuge hab und da resilienter werd und es mich nicht gleich aus dem Leben haut von, oh Gott, hier ist jetzt das Stück Wald weg, das ich geliebt habe und ja, das tut weh und dann ist da vielleicht auch wieder eine Traurigkeit oder eine Wut oder eine Angst oder was auch immer, aber ich habe ein bisschen besseren Umgang damit und wenn ich Schmerz, Weltschmerz habe, heißt es ja auch, dass ich eine Liebe zum Leben habe und dass ich so eben aus Liebe zum Leben handeln kann, weil mir ist das Lebendige, das also Lebendigkeit und was sich lebensdienlich eben anfühlt, wo ich weiß, das ist lebensdienlich, das ist mir was wert, das ist mir wichtig, dass ich dafür gehe. Und da immer wieder auch so, ja, dafür gehe ich und es gibt mir Kraft, so. Das macht's halt. Also es erweitert diese Kapazität, damit eben auch umzugehen. Ich muss es nicht nur so, ah, oh nein, jetzt kommt eine Emotion, Weltschmerz, schnell abtrinken, schnell flüchten, sondern es geht auch, ja, ich kann mehr, mehr damit umgehen, weil also ich fühle auch noch Weltschmerz und das ist ja auch nicht so, dass ich Tiefenökologie mache, weil ich sag, Weltschmerz, kein Problem für mich, so, ja, alles gut, so, nee, Also ich begebe mich da ja auch immer wieder rein und finde immer wieder neue Schichten, weil, also das finde ich auch wichtig, wenn ich das halt auch selber anbiete, dass ich mich damit auch immer wieder so befasse, weil ich da auch immer wieder neue Sachen in mir entdecke, was das mit mir macht. Genau, aber also ich würde nie tauschen wollen zu nichts mehr fühlen und so, wie sagt man, also mich so abgeschnitten fühlen und halt dann vielleicht auch nicht so Trauer und Wut so zu fühlen, aber dann fühle ich ja auch nicht diese Lebensfreude und diese Lebendigkeit und das ist mir jede, also ich würde es nie tauschen wollen. Auch wenn ich manchmal auch krass fühle und denke, boah, so. Aber das ist nicht Lebendigkeit, das ist für mich nicht wirklich, dann fühle ich mich nicht lebendig und das ist wie eins meiner höchsten Werte, lebendig fühlen und Teil dieser Welt zu sein und ja.
Also ein Leben als Roboter.
Auf gar keinen Fall. Nee, also ich würde es nicht tauschen wollen. Nee, klar, auf gar keinen Fall.
Klar, ich glaube, also ich kenne eigentlich auch niemand, die oder der mir sagen, ja, würde ich machen. Lass mal über deinen Podcast reden. Podcasts sind ja eine echt geile Geschichte irgendwie. Machen wir ja jetzt irgendwie auch. Also es ist ja so das Radio des 21. Jahrhunderts und bietet richtig viel Möglichkeiten auf eine intime Art irgendwie Gedanken und Ideen auszutauschen und so ganz nebenbei ins Ohr der zuhörenden Leute zu bringen. Und du hast ja selber auch einen Podcast und wo wir gerade bei Lebendigkeit und Lebensfreude sind, das ist nämlich auch der Titel von deinem Podcast. Und da verbindest du Tiefenökologie mit Alltagsthemen. Hast du eine Episoden- oder Folgenempfehlung für alle, die jetzt zuhören und zuschauen? Also eine, wo du vielleicht irgendwie stärkste Reaktionen bekommen hast oder das meiste Feedback? Oder was dir selber richtig, richtig gut getan hat als Gespräch?
Also erstmal, also ich mag alle Folgen und es kommt halt so ein bisschen drauf an, für was man sich interessiert, würde ich sagen, weil es geht ja echt von einer Permakultur autarkes Wohnen zu naturverbundene Ritualarbeit, Visionssuche, über jetzt ganz neu, die neueste Folge geht um Systemtheorie, also es ist schon so, also relativ breit gefächert und eigentlich immer auch in Bezug zu Tiefenökologie, weil es sind alles so Aspekte, die damit ganz nah und eben auch so eine praktische Anwendung davon zeigen und wie du sagst, mehr noch so, noch mehr greifbar und so alltagstauglich. Und tatsächlich, will ich auch erwähnen, der Podcast ist auch durch ein Tiefenökologie-Seminar entstanden, weil ich plötzlich, habe mir das nicht so überlegt, ja, was ist der nächste Schritt? So, ich das, also gar nicht so rational, sondern ich hatte das Gefühl, plötzlich kam so über mich, ja, ein Podcast so, weil ich immer das Gefühl hatte, oh, ich erkläre Menschen 10 Millionen Mal, was Tiefenökologie ist, weil die meisten, die ich kenne, kennen es halt nicht und die meisten, die ich treffe und keine Ahnung, wie oft ich schon erklärt habe, was es ist. Und dann dachte ich, Alter, wenn ich eine Podcast-Folge hätte, könnte ich auf die Podcast-Folge verweisen. Voll geil. Und vor allem, ich finde, dass es gibt zwar echt ein paar richtig coole Leute, die mit Tiefenökologie arbeiten, aber ich finde es echt zu wenig. Ich finde, es gibt immer noch einfach zu wenig Angebote und zu wenig, was man jetzt so findet, was irgendwie so greifbar ist. Und dann habe ich echt so voll den Call irgendwie so gespürt, ja, ich will das mehr in die Welt bringen und auch, weißt du, so ein Seminar hat ja schon wieder eine höhere Hürde, ich muss da wohin fahren, mich anmelden, muss ja erstmal, vor allem, ich weiß gar nicht, was es ist, wieso sollte ich mich für ein Seminar anmelden, wo ich gar nicht greifbar ist, und dann dachte ich, hey, beim Podcast, ja, wie du sagst, ist so niederschwellig, ich kann das im Zug einfach mal reinhören und gucken, ist es was, was mich gerade catcht oder nicht, so, ja, und genau, und dann hatte ich halt in einem Tiefenökologie-Seminar, war das dann wie, wo so kam, als okay, das ist irgendwie mein nächstes Ding. Und dann haben wir auch so coole Übungen gemacht, wo dann wie eine Person spricht so aus der Zukunft, einen Ahne spricht und was die zu diesem Podcast-Projekt sagen und also verschiedene Stimmen, das war auch so ein bisschen Perspektivwechsel, aber schon so in dem Teil für das Leben handeln, wo man so vorgestellt hat, eine Sache, die man jetzt mal so ausprobieren will, ne, und da habe ich das nämlich reingebracht und das hat mich irgendwie total bestärkt, weil ich dann gemerkt habe, ja, ich habe eigentlich gar nichts zu verlieren mit diesem Podcast. Ja, und aber also es gibt jetzt nicht die eine Folge, wo ich sage, boah, die ist der Oberhammer und weiß ich. Aber ich glaube tatsächlich am meisten so Rückmeldung, Resonanz habe ich auf ein Video bekommen, vielleicht auch, weil es ein Video war, wo ich eben das erzählt habe, wie ich zur Tiefenökologie gekommen bin. Weil es, glaube ich, einfach auch das, also sie sind alle irgendwie persönlich, aber das halt sehr, sehr persönlich, wo ich auch das mit dem Humus erzähle, noch so ein bisschen, was Tiefenökologie für mich ist. Weil ich glaube, da man halt einfach so einen Bezug zu kriegt und ein Gefühl zu kriegt, wie ich das auch aufnehme und wie ich das mache, weil ich denke, jeder, also ich halte mich schon so an diese Prinzipien, die auch Joanna Macy und sowas daran wichtig ist und trotzdem mache ich irgendwie, gestalte ich das so ein bisschen frei, wie es sich für mich auch stimmig anfühlt und was, also auch für jede Gruppe gestalte ich es ja irgendwie anders, wenn das voll die, manchmal habe ich so Gruppen, die machen viel so eine Contact-Impro und sind total so somatisch und dann kann man halt auch voll viel mit Körper und Bewegung und so machen und dann gibt's andere Gruppen, die sind halt nicht so, dass sie gleich so, ja, und dann macht man vielleicht mehr Rollenspiele oder ne was anderes. Und das mag ich auch an der Arbeit. Die hat schon eine, finde ich, man kann sehr kreativ sein, wie man diese Phasen ausgestaltet. Und ja, auf jeden Fall im Podcast rede ich, also gibt's auch Folgen eben dazu, wo ich darüber, also auch einfach erkläre, was Tiefenökologie ist oder was es, wie ich das zumindest verstanden habe und mache. Ja. Genau, ich meine, man kann einfach ja auf Spotify und YouTube so durchgucken, welches Thema einen vielleicht anspricht und da reinhören. Also, ja.
Ja, wärmste Hörempfehlung an alle, die zuschauen und zuhören. Jetzt würde ich mal eine Frage an die Zuschauenden und Zuhörenden stellen. Wenn ihr gut aufgepasst habt, in welchem Jahrzehnt hat die Tiefenökologie ihre Wurzeln? Wenn du hast ja. Es vorhin gesagt, verrat's nicht. ihr könnt das gerne hier in die Kommentare bei dem Live schreiben. Und wer, achte mal mit drauf, wer die richtige Antwort schreibt, kriegt von mir einen Freifahrt-Selfcare geschenkt. Aber es gilt leider nur im Live. Ja, spät. in welchem Jahrzehnt hat die Tiefenökologie ihre Wurzeln. Jetzt lass uns nochmal auf ein ganz anderes Thema mal kommen. Du wohnst ja auf dem Permakultur-Lernort Hof Luna. Und Permakultur ist ein Ansatz zur nachhaltigen Landwirtschaft, der die Effizienz und Effektivität und Resilienz von natürlichen Ökosystemen nachahmt. Kannst du einen typischen Tag in deinem Leben beschreiben mit Tom und Cheryl und Sonja und noch ein paar anderen?
Ja, also Hof Luna finde ich einen ganz spannenden Ort, weil also zum einen ist es halt ein Demeterbetrieb und zum anderen Lernort für Permakultur. Also es ist ein Hoforganismus, aber es sind schon so zwei Bereiche, die sich auch so ein bisschen, also sie haben schon auch so ein bisschen getrennte Sachen. Ja, so ein Tag, also ja, also ich mache morgens, habe ich ja eine Morgenroutine, mach so ein bisschen Yoga, Meditation, irgendwas, was mich halt gut so den Tag starten lässt. Wenn ich schaffe, gehe ich auch noch raus. und nach dem Frühstück haben wir halt Besprechungen und gucken, was so ansteht. Und also ich bin nicht in der Landwirtschaft, sondern ich bin mach so Hausversorgung. Das heißt, also gerade steht ganz viel mit Sauerkraut machen an und so, also Gemüse jetzt ernten, haltbar machen. Ich koche viel und oft für dann die ganze Mannschaft und sonst im Garten bin ich auch so ein bisschen, also ich bin jetzt nicht die krasse Gärtnerin, aber ich mache trotzdem ein bisschen was im Garten. Ja, und das füllt halt dann den Vormittag und nach dem Mittagessen ist halt immer noch so, was jetzt noch ansteht, aber da mache ich auch oft so eigene Projekte oder Seminare vorbereiten und mich eher so ein bisschen was so mehr noch so, was ich außerhalb mache. Ja, und sonst an dem Ort, ja, gibt's halt auch mal Permakulturseminare und manchmal bringe ich dann auch Tiefenökologie mit rein. Also ich mache nächstes Jahr hier auch wieder ein Seminar mit Janila, also wo es auch um eine soziale Permakultur geht.
Die vielleicht auch bald so.
Ja, genau, ja. Also, ja, was soll ich zu dem Alltag sagen. Also ich war jetzt halt auch viel unterwegs wegen Seminaren und habe noch nicht so einen ganz eingespielten Alltag, aber im Endeffekt ist halt viel so, wir haben einen hohen Anteil an Selbstversorgung, also viel selber machen, ernten. Jetzt ist Apfelernte, Kartoffelernte ist gerade eigentlich durch. Also ja, viel halt auch so und da versuche ich dann halt auch immer nicht nur so stumpf alles irgendwie im Garten oder so zu machen, sondern da auch wieder mir manchmal Momente zu nehmen und so diese Verbindung zu spüren oder auch mal was beobachten oder so. Und ich merke halt auch, wenn halt viel los ist, ich komme manchmal auch dann in so einen Stress und schnell, schnell machen, aber versuche dann schon auch immer wieder so mal so, na, auch mal rumzugucken und zu schauen, okay, wer ist gerade eigentlich alles hier im Garten, was sind da so für Wesen, was, wie sehen die Bäume heute aus, also auch wieder, um mich so ein bisschen so zu zentrieren, versuche ich schon einzubauen, gleichzeitig bin ich jetzt auch nicht den ganzen Tag so zen unterwegs und ganz verbunden eingetuned, also das auch nicht, es ist für mich gerade auch ein bisschen alltagsfern, ganz normal, ne? Halt, nee, aber ich wollte es nur sagen, weil manchmal hat man vielleicht so einen Anschein, wenn Menschen so Sachen anbieten und machen, dass sie dann irgendwie wie so Obergurus wären und nur ich bin immer verbunden und also das bin ich nicht so und ich nutze es, ne, als so ein Tool und ich glaube, ich habe schon auch viel integriert in meinen Alltag und vor allem fühle ich mich nicht mehr unbedeutsam, also im Sinne von, also es hat gar nichts mit so einem großen Ego zu tun, sondern eher das Gegenteil von, ey, ich gebe was und es geht irgendwie in dieses Netzwerk des Lebens und ich glaube, dass einfach jede Kleinigkeit zählt. Und mit dem Bewusstsein gehe ich tatsächlich in den Alltag. Und das macht für mich schon einen großen Unterschied, auch in so ganz stumpfen Alltagssituationen.
Ja. Ja, das ist ziemlich spannend, was du da eben gesagt hast, auch mit diesem Guru-Kult-Dings. Also das ist auch was, was mir auch schon begegnet ist, wenn man so Verantwortung hat für große Projekte und da sich so Themen ansiedeln in den ersten Jahren von der Weiterbildung, wenn Menschen dann, also vom Lernen oder Lehrpfad, wenn Menschen dann kommen und da so viel von ihren Erwartungen auf einen dann drauf projizieren und dann so denken, boah, da muss der Obertyp sein. Ich finde es so unangenehm, wenn so Erwartungen an einen geknüpft werden und meine ersten Reaktionen, weil ich komme schon, also jetzt so meine Jugend habe ich doch eher in der Punk-Szene verbracht und habe dann angefangen, gegen das Bild zu rebellieren, was andere von mir kreieren wollen und dann absichtlich extra viel Blödsinn erzählt oder nochmal ein Bier geäxt aus Trotz oder ja, da muss man dann schon aufpassen, dass man nicht zum überschwänglichen Witzbold mutiert, sondern dann doch trotzdem halt diese Rolle des Nordens und des Metaplicks und dieses wahren Leaderships irgendwie doch annimmt und dem die den Raum einräumt, der angemessen ist dafür, das Schiff zu lenken, sage ich mal. Aber trotzdem so bodenständig bleibt, dass man auch nicht diese ego-streichelnden Einheiten, dass man dann nicht zu jemandem wird, der man selber gar nicht ist, weil andere das auf einen drauf projizieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig und schwierig. Also man muss da viel mit seinem eigenen Ego tanzen in diesen Rollen, was eine sehr spannende Arbeit ist, aber wo man wirklich auch nochmal achtsam mit sich selbst und mit der Rolle, die man dann auch kreiert oder den Hierarchien, den man dann auch kreiert, auch wenn es dann auch Kompetenz- oder Wissenshierarchien in dem Fall sind, was es ja immer auftut, wenn man in einer lehrenden Rolle ist und eine Gruppe in einer lernenden Rolle ist. Also da wirklich wachsam und achtsam zu sein für das Feld, was man da selber kreiert. Finde ich super wichtig.
Voll. Ja, aber ich glaube, also mir ist es halt auch mal voll ein Anliegen, ja, also ich versuche nicht authentisch zu sein, aber es wird mir einfach oft gesagt, ich wirke dann authentisch, weil ich halt eben versuche, so gut wie möglich so das auch so zu kommunizieren, was so gerade bei mir da ist und nicht so, wie sagt man, heißt es unfehlbar. Also ich war auch schon in Workshop-Situationen, wo ich dann halt auch geteilt habe, ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob wir damit weitermachen sollten. Also natürlich, es gibt immer so ein Grad von, okay, ich leite das und Dings, aber es gab auch schon so Punkte, wo ich dann halt auch einfach meine Unsicherheit benannt habe. Und manchmal, ne, dann ist so ein Teil, der denkt, oh, das geht nicht, weil ich muss das ja alles können und so. Aber ich merke so, manchmal bringt es auch eher eine Entspannung in die Gruppe von, ich spreche was aus, wo eigentlich eh schon gerade fühlbar ist, dass gerade der Prozess irgendwie schwierig ist oder irgendwas ist. Also ich versuche einfach authentisch so zu bleiben und vor allem, was auch oft hilft, also aufzuzeigen auch so, woher ich komme, dass ich bin nicht als Hippie geboren oder so, sondern ich, also bin super konservativ aufgewachsen, weil manchmal, wenn man so Leute wie, wenn ich dann sowas anleihe, so mitkriegt, fühlt man sich so getrennt von, ja, die ist halt schon so voll, weiß ich nicht, alternativ und anders und die kann Verbindung spüren und so, weiß ich, ne? Und dann halt auch.
Ja, die Vergangenheit kann man Menschen
ja genau, nicht ansehen, aber ich merke so, das ist oft richtig gute Brücke und das ist auch dieses Brückenbauen. Und das finde ich eigentlich auch so wertvoll, dann so relaten zu können von, ey, also ich habe mal ganz anders gelebt und hätte wahrscheinlich also damit noch gar nichts anfangen können, so. Und so kann man eben auch gut Brücken bauen, weil ganz lang habe ich mich immer so geärgert, oh Mann, wieso bin ich nicht schon so aufgewachsen, dass, keine Ahnung, so ein bisschen ökologisch und ne, und andere, also wenn ich so oder andere auch Familien ja. und so gesehen haben, dachte ich immer so, oh Mann, ich bin so konservativ aufgewachsen, so nervig. Und jetzt merke ich so, es ist auch eine Stärke, weil ich dann eben diese Brücken auch schlagen kann, weil ich auch verstehe, wie dieses, ne, wenn man halt in Status und Karriere und das alles so denkt, also was ist da wichtig und wo kann ich da vielleicht wieder auch Anknüpfungspunkte finden, dass ich halt nicht so wie so ein Hippie bin, wo so, ja, du hast ja eh keine Ahnung, so du Hippie von dieser Welt so, sondern
ja, Traumtänzerin.
Ja, Bäumeumarmerin halt, so, weiß ich. Ja, also wirklich, mir ist es nämlich auch so ein Anliegen, dieses, dass Tiefenökologie nicht, also natürlich ist voll in der Bubble jetzt, aber einfach auch Brücken schlagen und so, ich muss das ja auch nicht Tiefenökologie nennen, wenn ich das irgendwo einbaue, wo das eher so ein bisschen, ne, fremder ist. Ich muss ja nicht sagen, wir meinen Tiefenökologie, aber ich kann ja irgendeine Übung machen, die halt eher niederschwellig ist. Und auch schon so eine Wirkung in sein und so eben diese Brücke bauen. Weil genau da finde ich es halt auch interessant, also noch interessanter, dass es halt noch mehr verschiedene Menschen abholt und es nicht nur so ein, ne, in der Bubble bleibt, ne?
Die Leute in der Bubble wissen ja schon, worum es geht irgendwie so.
Ja, bisschen, und trotzdem ja? tut es denen auch gut. Also es ist nicht so, dass man es dann nicht mehr braucht.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja.
Komm, wir machen mal so eine kleine schnelle Runde, wo ich dir einfach ein paar Fragen stelle. Du kannst mit einem Wort oder einem Satz antworten.
Ja, voll. Hast du Bock? Übel.
Also, die erste Frage ist glaube ich, ganz leicht, ja, rhetorisch. Natur oder Stadt?
Natur.
Buch oder Podcast?
Oh, Podcast.
Welchen Podcast würdest du empfehlen? Außer deinen eigenen?
Boah. Also ich höre mir gern Sachen von Charles Eisenstein an.
Ja. ein Buch, was du empfehlen kannst? Zum Thema Tiefenökologie?
Ah, Für das Leben ohne Warum von Joanna Macy, das Standardwerk. Ja.
Sehr gut. Zum Morgenritual hast du ja vorhin schon ein bisschen was gesagt mit Yoga und vielleicht rausgehen. Tee oder Kaffee?
Beides.
Beides in einer Tasse?
Nein, aber je nachdem. Ich mag beides sehr gern.
Dein Lieblingsort in der Natur?
Oh, die Abenteichquelle. Hier in der Nähe vom Hof. Sehr kraftvoll.
Nice. Ein Wort, das Tiefenökologie beschreibt. Aber nicht Tiefenökologie.
Verbindung.
Deine größte Inspirationsquelle?
Der Wald.
Dein Lieblingswerkzeug im Garten?
Dieser Jete-Handschuh? Keine Ahnung. Noch nie Gedanken gemacht.
Deine Schuhgröße?
40.
Und hast du einen Held oder eine Heldin oder ein Vorbild?
Charles Eisenstein? Ja.
Jetzt würde ich gerne noch mal wissen, wenn du mit einem Schnips was in der Gesellschaft verändern könntest, Das wäre von jetzt auf gleich anders. Was wäre das und warum?
Ja, diese, dass man diese Verbindung wahrnehmen kann, dass man Teil vom Netzwerk des Lebens ist. Weil, wie vorher erklärt, das ist klar, also bin ich auch überzeugt, es würde so einen Unterschied machen, wenn ich mich wirklich Teil von diesem Organismus hier fühlen würde. Ich glaube, man handelt einfach ganz anders. Ja. Das erfahrbar machen.
Ja. Was könntest du dir vorstellen, müssten wir tun, um das zu ändern? Was wäre so der erste Schritt?
Überall Tiefenökologie reinbringen. Ja, verlangsamen manche Dinge auch, ne, aus diesem schnell, schnell irgendwie raus, weil so kann man gar nicht wahrnehmen. Ja.
Ja. Was ist deine Superkraft? Was ist deine Superkraft oder Superkräfte?
Ui, meine Superkräfte. Boah, Oh, ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt so ein bisschen überheblich, was mir gerade kam. Was heißt Superkraft? Vielleicht nicht immer, aber gerade kam mir so, in der Gruppe wahrzunehmen, was es jetzt braucht, was gerade dran ist, so, was es. Aber, also, vielleicht kann ich es auch nicht immer, aber es kam mir irgendwie gerade als Superkraft und es wird mir schon öfters gefeedbackt. Ja.
Wenn Joanna Macy ein Musikinstrument wäre, welches wäre sie?
Boah.
Das ist eine schwierige Frage, oder?
Da habe ich mir natürlich schon ganz oft Gedanken gemacht. vielleicht so eine Violine. So eine.
Ja.
So. Ja, weil Violine hat sowas ganz gefühlsvolles, also so ein ganz sehr gefühlsvolles Instrument, was so. Naja, weiß nicht, vielleicht.
Ja. Ja, ich hätte auch an sowas gedacht. Oder so Cello hatte ich auch gedacht. Das Großes und Kraftvolles irgendwie, mit viel Resonanz und so Tiefen und hohen Tönen. Und Mona spielt auch Cello.
Ja.
Jetzt sind wir fast am Ende, Alina. Mhm. Ich habe immer noch so eine letzte Frage am Ende. Du darfst dir jetzt was wünschen oder ganz viele Sachen wünschen, was du brauchst, wie man dich unterstützen kann. An Fähigkeiten, an Dingen, an Informationen, Ideen, was auch immer dir einfällt. Und wir schauen mal, was das Universum so drauf hat. Und alle, die hier zuschauen oder das im Nachhinein anhören, sind herzlich dazu eingeladen, dich dabei zu unterstützen, dein Bedürfnis oder deine Bedürfnisse in Erfüllung gehen zu lassen.
Oh, ich habe ganz intuitiv gerade meine Hände aufs Herz gelegt, weil so Wünschen ist irgendwie, kommt es aus dem Herzen, finde ich. Ja, also wie kann man mich unterstützen? Also zum einen will ich sagen, nächste Woche biete ich Online-Einführungsworkshop zu Tiefenökologie an. Das erste Mal, dass ich online was mache, weil ich mich eigentlich immer ein bisschen gestrebt habe gegen online, aber jetzt doch, ja, einfach auch wegen Nachfragen ist einfach niederschwellig, mal so reinzuschnuppern. Das ist natürlich nicht so dieses volle krass durch die Spirale, aber es geht eben um diese Verbindung so mit dem Netzwerk des Lebens. Also dafür kann man sich anmelden am 5. und 7. Oktober. Und also über mein Instagram könnt ihr da mehr Infos kriegen oder mir einfach schreiben. Ja, ansonsten, also ich habe Lust, eigentlich noch viel mehr Tiefenökologie-Formate zu machen. Und es lässt sich halt auch gut kombinieren. Also ich habe jetzt erst mit einer Wildnispädagogin zusammen ein Seminar gemacht. Mit Permakultur lässt sich super kombinieren. Also man muss es nicht unbedingt so ganz einzeln machen, kann man. Also wenn ihr ein cooles Projekt habt, eine Gruppe, wo ihr denkt, hey, da mal Tiefenökologie, könnt ihr mich super gern einladen. Und ich mache was oder wir machen was zusammen. Also je nachdem. Also es braucht einfach ein paar Leute, weil es eben eine Gruppenarbeit. Es brauchen nicht unglaublich viele Leute, aber ich sag mal, weiß nicht, ab 8 Menschen ist es cool, weil man dann einfach so ein Gruppengefühl hat. Und dann eben, ja, zusammen Tiefenökologie machen und dem Raum geben, über was wir jetzt gerade alles gesprochen haben. Weil, ja, es darf einfach auch noch mehr werden, noch mehr coole Projekte. Und da bin ich voll offen und freue mich voll, wenn da jemand jetzt Resonanz hat, das in irgendeine Gruppe, ob das euer Projekt, Verein, eine Freundesgruppe, egal, also ein cooler Ort, wo Also es macht auch viel mit dem Ort, wenn man am Ort Tiefenökologie praktiziert. Ja, einfach mit mir, mit einer Idee oder einer Anfrage in Kontakt treten, dann unterstützt man das, weil ich, ja, ich echt so einen richtigen Call für Tiefenökologie. Also ich habe das Gefühl, es geht über mich selber hinaus. Und ich habe das mir nie bewusst ausgesucht, weil ich glaube, dann hätte ich mir was Einfacheres ausgesucht. Ich habe jetzt nie gedacht, ja, pro, contra, ja, ich mache jetzt Tiefenökologie. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie zu mir geflogen und ich kann es halt auch nicht mehr, wie sagt man, denyen. Ich kann es nicht mehr
ausblenden.
Ja, sagen, ablehnen. nee, ich mache jetzt was ganz anderes. Ja. Boah, es geht nicht, weil es so stark in mir, diese, wie so ein Ruf, dass ich das mehr noch in die Welt bringe. Von dem her könnt ihr mir helfen, es mehr in die Welt zu bringen, indem ich da, wo ich es bespielen kann, wo ich den Raum für habe, wo Leute da Bock drauf haben. Ja.
Das ist mal eine richtig schöne Win-Win-Win-Situation.
Ja.
Geil. Alina, ich danke dir vielmals. Es war ein unglaublich bereicherndes Gespräch mit dir und deine Leidenschaft und Hingabe für die Tiefenökologie und die Art, wie du Menschen wieder mit der Natur verbindest, ist richtig inspirierend. Deine Reise von der Ausbildung in der Ökotrophologie, über die wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen haben, bis hin zur Arbeit, die wieder verbindet, zeigt auf jeden Fall, wie wichtig es ist, unser inneres Feedback zuzulassen und dem zu begegnen, was halt da ist. Und deine Botschaft aus Liebe zum Leben zu handeln und unsere Verbindung zur Natur wiederherzustellen, hat, glaube ich und hoffe ich, viele Zuschauende tief berührt. Und ich wünsche dir weiterhin richtig viel Erfolg auf deinem Weg, dass das nächste Woche ein volles Seminar wird und dass sich ganz viele Menschen bei dir über Instagram und andere Kanäle melden, die Bock haben, auch Tiefenökologie zusammen mit dir in die Welt zu bringen. Und ja, wünsche dir noch einen richtig, richtig schönen Tag. Grüß mal Sonja, Tom und Cheryl.
Mach ich. Ja.
Und ja, danke dir.
Ja, danke. Also zu Win-Win-Win. Ich sag, also wenn man für das Leben handelt, dann kann man nur gewinnen. Mit der Kraft von der Erde in wirklich diesem, dann, ja, ist es 3-4-12-fach-Win.
In dem kooperativen Gesellschaftsspiel.
Ja, genau. Ja, danke, Lauritz, und danke, dass du die Tiefenökologie entdeckt hast und dass die Teil vom Humus war, dass die Teil vom Lernpfad ist. Da bin ich ja dann auch wieder dabei. Also danke, dass du das entdeckt hast, dass ich das irgendwann entdecken konnte.
Sehr gerne.
Mach's gut.
Danke dir. Mach's gut.
Ciao. Tschüss.